Frankfurt.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 40. Ausgabe von Sunpod, sagt Michael. Am 4. September habe ich auf der UNO-Konferenz in Bonn das nachfolgende Gespräch aufgezeichnet, das ich mit dem Schweizer Agronom und Spezialisten für biologische Schädlingsbekämpfung Hans Herren geführt habe. In unserem Gespräch lässt er uns an seinem reichen Erfahrungsschatz mit 30 Jahren biologischer Landwirtschaft in Afrika teilhaben, gibt uns Empfehlungen, wie wir auch in unserem Alltag zur Erhaltung der Artenvielfalt beitragen können und macht noch einige systemkritische Anmerkungen.
Okay, mein Name ist Hans Herren. Ich bin im Moment der Präsident des Millennium Instituts in Washington. Habe 30 Jahre ungefähr Erfahrung in Afrika, wo ich biologische Schädlingsbekämpfungsprogramme durchgeführt habe und dann auch ein Institut geleitet in Nairobi, das International Center of Insect Physiology and Ecology. In meiner Laufbahn in Afrika habe ich Maniok, das ist eine Wurzelpflanze, gerettet mit einem biologischen Schädlingsbekämpfungsprogramm. Quer über Afrika gearbeitet, von Senegal bis nach Mosambik.
Ja.
Und dann natürlich mehrere andere Projekte im Bereich Pflanzenschutz. Und natürlich immer natürliche Mittel gebraucht, entweder Nützlinge oder auch mikrobiologische Produkte.
Ja.
Und so haben wir dann nicht nur die Maniokschmierlaus kontrolliert, sondern auch Wanderheuschrecken, Zecken, Tsetsefliegen und auch Mücken oder im Bereich der menschlichen Gesundheit, nicht nur in der Landwirtschaft.
Ja, ich habe gelesen, dass Sie mit dieser Aktion schätzungsweise 20 Millionen Menschen das Leben gerettet haben. Also das ist zumindest das, was man immer so liest und weswegen Sie dann ja auch mit dem World Food Prize ausgezeichnet worden sind. Sind Sie von Hause aus Biologe oder wie sind Sie da in diese Insektenforschung gekommen?
Ich bin Agronom, ich bin auf einem Bauernbetrieb aufgewachsen in der Schweiz, eine Tabakplantage eigentlich, gibt es heute auch nicht mehr. Und bin dann in die Landwirtschaft, wollte eigentlich zuerst Pflanzenzüchter werden und habe dann während des Studiums Bahn gewechselt auf Entomologie, also Insektenkunde und spezialisiert auf biologische Schädlingsbekämpfung.
Ah ja, okay. Am Freitag haben Sie ja in Ihrem Vortrag verschiedene tolle Folien gezeigt, sag ich mal. Eine, die mich also sehr positiv überrascht hat, war die Tabelle, wo Sie gegenübergestellt haben, die konventionelle Landwirtschaft und die biologische Landwirtschaft und in praktisch allen Punkten, also auch in der Quantität, also dass es mit dem Wasser und so besser ist und weniger Schäden verursacht, ist klar, aber dass also auch unterm Strich mehr rauskommt, das hat mich überrascht. Können Sie das noch mal ein bisschen erläutern?
Ja, es kommt mehr raus, weil natürlich in der Welt gibt es mehr als nur Amerika und Europa, wo wir heute schon recht hohe Erträge haben und eigentlich mit Biolandbau und nachhaltiger Landwirtschaft eigentlich etwa gleich viel produzieren können. Aber sobald man in Entwicklungsländer geht, dort kann man die Erträge schnell einmal verdoppeln, verdreifachen, wenn man diese Methoden anwendet. Das heißt, deshalb kann man dann weltweit die Produktion sehr stark erhöhen, während man weniger Wasser braucht. Man braucht dann auch, weil im Norden, wenn man solche Methoden braucht, dann sofort weniger Wasser braucht. Im Norden gleich viel Land, im Süden weniger Land, weil man dann eben mehr produzieren kann. Man beschäftigt auch mehr Leute wieder in einer solchen Landwirtschaft, weil es dann eben nicht geht, im Süden vor allem so viele Maschinen da einzusetzen. Das wird viel zu teuer und auch nicht angemessen oder angepasst. So kann man eigentlich durchs Band sehen, wie man mehr produziert, auch bessere Qualität, mehr Leute beschäftigt, weniger Wald braucht und weniger Land und weniger Wasser.
Ja.
Und diese Zahlen stammen von einem Modell, ein Systemmodell, das wir in meinem neuen Job da, Millennium Institute, gemacht haben für die UNEP.
Ja.
Und so haben wir da durchgerechnet, oder wenn man jetzt mehr investiert in diese grüne Landwirtschaft, Agroökologie, könnte man mit ungefähr der Hälfte der Gelder, die man heute als Subventionen braucht, solche wunderbare Ergebnisse erzielen.
Mhm. Ist diese Art der Biolandwirtschaft identisch mit dem, was wir hier in Deutschland darunter verstehen? Oder was sind so die Eckpfeiler? Wie funktioniert das?
Eigentlich schon, ja. Vielleicht geht es manchmal noch ein bisschen weiter, vor allem wenn es dann um Fruchtfolgen geht und um die Produktion der Düngung auf dem Bauernhof. Es geht ja darum, dass man das nicht irgendwo dann einkauft, oder? Diese Biodünger.
Ja.
Aber dass eigentlich das System so gestaltet wird, dass es selbst produziert. Ja. Dass man natürlich die Tiere auch wieder auf dem Bauernhof hat, das ist dann sehr wichtig. Die können nicht da irgendwo anderswo sein. Und dann macht man da nur Biogas zum Beispiel mit dem Mist, sondern das muss alles auf das Land zurück.
Mhm.
Und so kann man vor allem in Afrika, aber auch Lateinamerika, Asien, Systeme aufbauen, die eigentlich sehr intern funktionieren, also mit den eigenen Produktion von Düngemitteln, weil wir dann auch Pflanzen haben, die dazwischen kommen, die nicht eigentlich geerntet werden, sondern gebraucht werden, um den Boden zu verbessern.
Ja, es klingt so ähnlich wie Permakultur, oder?
Es geht so in diese Richtung, ja. Ähnlich, aber nicht ganz dasselbe, weil wir da natürlich eben auch nicht die so große Anzahl verschiedener Pflanzen haben. Und das System ist eigentlich schon komplex und divers.
Ja.
Aber ähnlich Permakultur, aber nicht ganz genau dasselbe. Und deshalb, wir sagen ja auch, oder in dieser Agroökologie und agroökologische unterstützte Landwirtschaft, Agroökologie ist eine Wissenschaft, ist es so, dass wir verschiedene Praktiken haben. Man kann auch biodynamisch da reinnehmen, also Bio, Permakultur, oder es gibt Zero Tillage oder Conservation Agriculture, wie man in Englisch sagt. Das sind alles so Praktiken, die da reinpassen.
Ja.
Natürlich mehr oder weniger. Und wenn es dann eben um diese Conservation Agriculture geht, muss man aufpassen, weil die heute vor allem auf Herbiziden aufgebaut ist. Aber das geht natürlich auch ohne, wenn man will. Das ist eine Sache des Willens.
Ja, genau. Denken Sie, dass Peak Oil da in der Hinsicht in Zukunft eine positive Auswirkung hat? Einfach weil die Pestizide immer teurer werden?
Das sehe ich gerne kommen eigentlich, oder? Weil man dann doch sich überlegen muss, kann man so weitermachen und vor allem heute mit den Herbiziden. Das ist ja enorm, oder? Der Zuwachs an Herbiziden in den letzten Jahren ist enorm und Herbiziden, die eigentlich nicht gesund sind, oder? Im Gegensatz zu was da gesagt wird. Und jetzt haben wir sowieso diese Resistenz, diese Superweeds, die kreiert worden sind. Und jetzt müssen wir ja wieder zurück auf die alten Herbizide, weil wir nichts Neues haben, die zum Teil ja schon verboten worden sind und jetzt wieder neu registriert werden. Also da ist man gerade in der Zwickmühle rein. Ja, es ist, da sind Anfragen gemacht worden, vor allem in den USA, oder, wo das Problem so groß ist. Können wir nicht zum Beispiel Agent Orange wieder brauchen? Ja, okay. Oder so weit sind wir jetzt, oder? Und deshalb, das kommt ja nur, weil wir immer wieder ein Quick Fix und dann werden die Symptome behandelt statt die Ursache. Wenn man ein Landwirtschaftssystem hat, das richtig aufgebaut ist, haben wir auch nicht das Unkrautproblem, wo man dann wieder Herbiziden braucht.
Ja.
Oder diese Monokulturen, die fördern alle das. Das eigentlich, und deshalb die Gentechnik ist auch falsch, weil man da das falsche System fördert. Monokulturen.
Ja. Genau. Wenn jetzt Leute hier zuhören und sich ein bisschen weitergehend informieren wollen, können Sie da irgendwelche Internetadressen nennen oder wo kann man das Ganze finden?
Ja, also der Agrarbericht, der ist auf dem Internet erhältlich und das ist www.agassessment.org O-R-G, oder Agassessment.
Ja.
Und dort finden wir das ganz gut. Und da gibt es auch eine deutsche Ausgabe vom Verband Deutscher Wissenschaftler. Da gibt es der Synthesebericht gibt es auch auf Deutsch.
Mhm.
Und der ist auch auf dem Internet erhältlich beim Verband Deutscher Wissenschaftler.
Ja. Haben Sie eine Empfehlung oder einen Aufruf, was wir hier, jeder Einzelne, tun kann, um eben zur Artenvielfalt, zur Erhaltung der Biodiversität beizutragen?
Eigentlich, was das Beste ist, als Konsumenten, als Einkäufer, sich rumsehen und Produkte kaufen, die von der nachhaltigen Landwirtschaft kommen.
Mhm.
Und auch ein bisschen angemessener sein, wenn man beim Fleisch verzehrt. Da kann man auch an dem auch viel machen.
Ja.
Und dort auch hinschauen, dass man das Fleisch, das man isst, dass das dann von Betrieben kommt, die die nachhaltig wirtschaften, wo die Tiere von auf der Weide sich ernähren und nicht mit Mais oder Sojabohnen, vor allem bei den Kühen. Natürlich bei den Schweinen ist das ein bisschen anders.
Ja.
Aber vor allem, wenn es um Rindsprodukte geht, dort sollte man einfach schauen, dass man nur Wiesen gefütterte Tierprodukte zu sich nimmt. Aha. Milch, Butter, Käse und natürlich auch das Fleisch. Weil der Fußabdruck natürlich sehr, sehr viel kleiner ist.
Ja.
Die Tiere auch besser behandelt sind. Oder? Man, human und naturgerecht. Also der Konsument kann viel machen. Und eben beim Einkaufen vor allem. Und sich nicht scheuen, ein bisschen mehr zu zahlen. Es kostet natürlich ein bisschen mehr.
Ja.
Aber dann kann man da auch sehr viel einsparen an Gesundheitskosten. Man fühlt sich dann auch viel besser. Also dort, und das ist natürlich nicht direkt, am nächsten Tag fühlt man sich besser. Aber über die Jahre hinweg ist es so, dass dann die Rechnungen schon runtergehen.
Mhm. Und darüber hinaus, also jetzt über das bewusste Konsumieren?
Also was man sonst noch machen kann, eben vor allem bei den Politikern schauen, die man unterstützt, oder haben die auch die richtige Landwirtschaftspolitik im Sinne und wollen die richtige vorschlagen?
Ja.
Die ist eben sehr oft nicht immer sehr einfach zu verkraften, weil die Bauern natürlich sich wehren werden gegen ein Abschaffen der Zuschüsse, Produktionszuschüsse. Aber die sollte man ja dann umwandeln in Zuschüsse für Ökosystemdienstleistungen zum Beispiel. Mhm. Oder da gibt es also schon Möglichkeiten.
Ja.
Und ich glaube, das ist sehr wichtig, oder dass sich die Leute dann auch überlegen, oder wer bringen wir da in die Politik rein und was für eine Politik und Gesetze die da schaffen wollen.
Ja, ich habe so den Eindruck, dass eine Entwicklung so über die letzten Jahre begonnen hat, dass die Zivilgesellschaft immer stärker wird und dadurch, hoffe ich persönlich so in der Zukunft, die relative Bedeutung der Politiker abnehmen wird. Durch immer intensivere Bürgerbeteiligung und ein Zurückholen der Macht sozusagen zu jedem Einzelnen.
Das ist natürlich sehr gut. Aber es genügt nicht, oder? Die Gesetzgebung muss dann immer noch die richtige sein. Und genau eben, weil die Zivilgesellschaft aktiver wird, wird sie dann wahrscheinlich auch schauen, oder wer ist jetzt da oben drin und wer macht diese Gesetze, was für Gesetze und wie werden die dann auch noch umgesetzt? Oder? Wir haben ja viele Gesetze, die nicht gebraucht werden.
Ja.
Und dort geht es dann auch noch darum, oder wie werden die dann umgesetzt?
Ja. Welchen Impuls erwarten Sie jetzt von dieser UNO-Konferenz hier?
Das ist natürlich sehr wichtig, weil das eben, dass die Zivilgesellschaft jetzt einen Input produzieren kann für Rio.
Mhm.
Und ich finde das extrem wichtig. Und was ich da gehört habe und gesehen habe, ist, dass die Gruppen haben sich sehr gut organisiert. Was mich besonders freut, ist, dass die Jungen, sehr viele junge Leute da sind, weil es ist ja eigentlich ihre Welt, die sie hier vorbereiten.
Mhm.
Und deshalb ist das eben extrem wichtig, dass die dann auch nach Rio kommen und dass ihre Botschaften da in die Deklarationen reinkommen.
Mhm.
Und wir sollen als älteren Leute uns ein bisschen zurückziehen und den Platz jetzt lassen an den Leuten, die ihre eigene Welt gestalten müssen. Und Rio plus 20 ist so eigentlich das das Meeting, wo man den neuen Kurs wahrscheinlich richten kann. Und hoffentlich geht das dann in die richtige Richtung.
Okay, so vom Grundgefühl. Wenn Sie so in die nächsten 10 Jahre reinschauen, sind Sie eher optimistisch?
Ich würde sagen, ein bisschen neutral. Oder was mir ein bisschen Angst macht, ist, dass die Kräfte und auch wegen der ganzen wirtschaftlichen Situation jetzt, dass eben die uns da reingebracht haben, weiter sehen, wie die profitieren können. Und deshalb müssen wir uns an der anderen Seite viel, viel stärker organisieren können.
Ja.
Und deshalb bin ich nicht sicher, dass sich in den nächsten 10 Jahren viel, viel ändern wird. Oder wenn die Änderung wird dann langsam sein. Obwohl ich denke, man sollte doch da fast eine Revolution haben. Und das gibt es vielleicht, wenn die Wirtschaft weiter nach unten geht, oder werden die Leute dann doch endlich nervös. Und was dann passiert, ist es, nicht unbedingt, dass es in die richtige Richtung geht. Mhm. Das ist immer ein Problem, oder wenn auf einmal die Dinge zu schnell gehen, oder ja, da ist ein Vakuum da und dann sind es wieder die anderen, die da übernehmen. Das sieht man jetzt auch zum Beispiel in Nordafrika, das ist nicht unbedingt immer das Beste, oder wenn niemand bereit ist zu übernehmen. Und wenn wir jetzt zusammen die ganze Wirtschaftslage noch sich verschlechtert und gerade heute und morgen in den News, oder, es geht ja nichts besser nirgends, macht uns schon ein bisschen Angst, oder, dass wir oft weiter in die falsche Richtung gehen könnten. Deshalb auch wieder hier zum Beispiel wichtig, dass sich diese Zivilgesellschaftsgruppen besser organisieren und dann eine Alternative haben. Weil das, die Frage ist ja, okay, wir wollen das nicht mehr, was ist die Alternative? Von mir aus gesehen, Landwirtschaftsbereich, haben wir viele Alternativen, da könnten wir sofort weitermachen. Wissen ja auch, anderswo in den Finanzen sieht es nicht so einfach aus. Und dort müsste man eben dann auch noch nachdenken, wenn es um nachhaltige Entwicklung geht und Rio, dass da auch eben die ganze Governance-Geschichte, Institutionen, die muss da auch diskutiert werden. Und wenn das nicht stimmt, stimmt natürlich auch alles andere nicht.
Ja. Ist Nachhaltigkeit mit unserer Form der Politik und des Wirtschaftens überhaupt vereinbar? Oder brauchen wir eigentlich, müssen wir das System ganz dramatisch weiterentwickeln, um es mal positiv zu sagen?
Ja, wir müssen einfach zurück vielleicht auf den Club von Rom-Bericht, oder? Da wurde schon vieles gesagt und ausgerechnet, dass wir einfach nicht so weitermachen können. Und
der Erste.
Der Erste. Es gibt noch keinen zweiten, es gab ja nur so ein Update, oder? 30 okay. Jahre später hat es gegeben, oder? Sind wir auf dem richtigen Wege? Wir haben gesagt, der Rapport war eigentlich sehr gut. Was gemacht worden ist damit sehr schlecht. Und da sollte man vielleicht doch noch ein bisschen sich überlegen, ja, was hatten wir damals gesagt und warum sind wir jetzt, wo wir sind?
Ja.
Und wir haben eben immer noch versucht, auch wieder da ein bisschen hier und da ein bisschen was zu schräubeln, oder? Und nicht das System zu verbessern, ja, von Grund auf. Mhm. Und ich glaube, wir werden das nicht umgehen können, dass wir uns nochmal ganz, ganz tief fragen müssen, oder wie müssen wir das System neu gestalten. Mhm. Und vor allem, dass diese ewige, das Wachstum, die ganze Idee hinter dem Wachstum, oder das natürlich geht nicht. Das wissen wir schon lange,
klar,
aber es will es keiner zugeben,
ja,
weil die ganze Wirtschaft einfach so aufgebaut ist, wir müssen wachsen, auch wenn das Wachstum auf mehr kranke Leute beruht, oder die dann auch das Bruttosozialprodukt erhöhen. Oder? Also wir haben, das ist ein total korruptes System eigentlich, wie das heute ist.
Ja.
Und da müssen wir neue Kriterien brauchen, die sind schon lange erfunden worden, oder? Der Happiness Index,
ja, genau.
Human Development Index, ja, das gibt es dann schon lange. aber nein, hier ist natürlich immer der größere Mercedes wichtig, oder? Das größere Haus, nicht die bessere Gesundheit. Wenn ich reich bin, kann ich auch zahlen für das Spital. Oder? So denkt man. Und natürlich, das ist falsch, weil die Welt, die natürlichen Ressourcen sind limitiert.
Genau.
Andere Leute wollen noch was haben vom Kuchen. Und da müssen wir sehen, oder? Wir können ganz sicher komfortabel weiterleben, aber nicht immer mit der Gier von mehr und mehr. Oder? Wir müssen jetzt mal Qualität, nicht nur Quantität haben. Mhm.
Okay, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.sunpod.com.